Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 20.12.2020. Ja, kurz vor Weihnachten geht es noch überall rund bei der Darts-WM, beim Basketball, bei der Premier League, bei der Bundesliga und überall. Deswegen starten wir mit der Premier League. Und da hatten wir einen historischen Sieg. Liverpool fährt den höchsten Sieg seit 131 Jahren ein. 7-0 gewinnt Liverpool auswärts bei Crystal Palace. Bobby Firmino trifft doppelt. Mo Salah trifft doppelt und man hatte immer noch viele Verletzungen. Thiago war unter anderem noch verletzt, den man hier mal nennen könnte. Diego Jota war unter anderem noch verletzt. Joe Gomez, Shaqiri, Van Dijk und so weiter. Sprich, man hatte weiterhin viele Verletzte, gewinnt trotzdem so hoch. City gewinnt dank eines Treffers von Sterling in der 16. Minute. Für Arsenal geht es weiter bergab. Da habe ich eben eine interessante Statistik gesehen. Arsenal hat jetzt in den 13 Spielen 12 Tore geschossen, Aubameyang auch ausgefallen, sehr bitter. Salah alleine hat 13, Holding macht in der 22. Minute ein Tor, Nicolas Pepe übernimmt Verantwortung und trifft den Elfer in der 35. Minute. Und dann macht Mina in der 45. Minute das 2-1 aus Sicht von Everton. Ja, was soll man dazu noch groß sagen bei Arsenal? Jetzt Platz 15. Wenn Brighton morgen gewinnt, ist sogar eine Abrutschung auf Platz 16 möglich. Man ist damit 4 Punkte vor der kritischen Zone aktuell. Das sieht alles nicht so rund aus bei Arsenal von den letzten 5 Spielen, die ich jetzt in der Übersicht sehe. 4 verloren. Ist natürlich eine Frage, wie viel Zeit man noch an Täter gibt, wie viel Nerven man noch hat. Wie ich finde, ein sehr, sehr guter Trainer, Mika Arteta. Ich meine, 2 Titel gewonnen, aber irgendwann wird Arsenal nicht überlegen, ob sie jetzt mal eingreifen müssen, ob sie da jetzt was ändern müssen, um einfach neuen Wind und frischen Wind reinzubringen. Wie da die Mannschaft nur in Team steht, ist auch eine andere Frage, die wir hier nicht beantworten können. Ja, sehr interessant. Wir sprechen weiter. Newcastle Fulham trennen sich im Abstiegsfight mit 1-1. Lyon gewinnt weiter in der Ligue 1. Da sieht es aktuell nicht schlecht aus für die Franzosen. 4-1 gewinnen sie, auch dank eines Treffen von Oua, der bei genannten Verein Arsenal oben auf der Liste stehen soll. Und Depay, damit stehen sie jetzt on top of the key, also on top der Ligue 1 vor Lille, die morgen nachgespielt haben, und PSG. Auch da ist eine sehr spannende Liga, auf die wir ein Auge weiterhin werfen werden. Eintracht Frankfurt haben wir letzte Woche harsch in die Kritik genommen beim Spiel. Jetzt sieht es wieder besser aus, denn sie gewinnen mit 2-0 gegen Augsburg. Framberger macht ein Eigentor, Ilsanker legt in der 87. nach. Henrik hat letzte Woche in unserem großen Podcast schon angesprochen. Er sieht da mittlerweile akute Gefahr bei Augsburg. Das sieht die letzten Ergebnisse, letzten Spiele nicht mehr so gut aus. Da hat man gegen Bielefeld gewonnen, so einen kleinen Aufschwung gehabt. Deswegen denke ich, da ist noch alles in Not. Man ist auf Platz 10, nur ein Punkt hinter Frankfurt auf Platz 9. Da sieht alles recht solide aus in Frankfurt. Wo wir angesprochen haben, von denen sind wir ein bisschen enttäuscht. Für die jetzt kommen jetzt die wichtigen Wochen. Dann spielt man halt unentschieden in der vergangenen Woche gegen Gladbach 3-3 in der Woche halt. Und jetzt spielt man unentschieden, beziehungsweise gewinnt gegen Augsburg. Im Pokal spielt man nochmal gegen Leverkusen. Das wird eine denkbar schwere Aufgabe. Hat jetzt erstmal Wochen, ein paar Wochen frei. Das wird, denke ich mal, bis zum 2.1. ihnen sehr gut tun. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber Frankfurt scheint sich wieder leicht zu fangen. Ich denke mal, wir werden da ausführlich über diese Podcast in einer anderen Review sprechen. Deswegen gehen wir jetzt die Ergebnisse nur schnell durch und ich verliere ein paar Worte dazu. Klappt auch wieder 2-1 gegen Hoffenheim. Bittere Niederlage. Bremen kommt wieder auf die Gewinnerspur. 1-0 gegen Mainz. Leipzig lässt Punkte gegen Köln liegen. 0-0. Bielefeld verliert trotz Trainerwechsel, den ich im gestrigen Podcast schon erwähnt habe, gegen Schalke. Und Bayern gewinnt das Topspiel 2-1 gegen Leverkusen, dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski. Serie A gewinnt Juventus 4-0 gegen Parma. Ronaldo mit einem Doppelpack. Somit hat er in diesem Jahr in 13 Spielen 16 Mal bereits getroffen. Das ist eine überragende Statistik, die kaum zu übertreffen ist. Deswegen Juventus Turin, die am Anfang gleich Probleme hatten, jetzt wieder, sieht sehr gut aus. 3 der letzten 4 Spiele gewonnen, haben die Tabellenspitze wieder im Blick. Befinden sich aktuell auf Platz 3, 27 Punkte. Inter auf Platz 2 mit 27 Punkten. AC Milan auf Platz 1 mit 28 Punkten. Milan jetzt 2 Unentschieden in Folge. Bei Inter läuft einiges runter. Morgen ein wichtiges Spiel, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. La Liga, Atletico Madrid gewinnt 3-1 gegen Elche dank eines Doppelpacks von Luis Suarez. Lionel Messi gleicht mit Pelé aus, 643. Tor für Barcelona. Noch ein Tor und ist alleiniger Rekordhalter. Das wäre schon fantastisch. 643 Spiele, 643 Tore für Barcelona. Dabei wäre es dabei gar nicht zugekommen. Da können wir uns an eine Geschichte im Sommer erinnern, wo er unbedingt weg wollte. Da haben wir nicht gedacht, dass sie in der Messe mal das Trikot von Barcelona anziehen wird und tragen wird. Hat jetzt mal getragen und jetzt seinen Rekord gebrochen. Völlig verdient natürlich. Da kann man nur gratulieren. Real Madrid nicht gespielt, deswegen haken wir den Fußballteil jetzt offiziell ab und gehen rüber zum Basketballteil und gehen dann natürlich in die Deutsche Liga. Über die NBA kann man auch natürlich noch viel philosophieren. Vielleicht kommt da nochmal extra Podcast zu, wo ich ein Power Ranking aufstellen werde, über das wir dann natürlich diskutieren können. Power Rankings immer kontrovers, das kennen wir natürlich und vielleicht mache ich das nochmal. Die Liga geht ja bereits am Donnerstag los. Es gibt noch Probleme bei der Rechtevergabe. Es ist noch nicht klar, wer die Rechte bekommen wird in Deutschland, sprich wer die NBA übertragen wird ab kommender Saison. Was für die Fans sehr belastend ist, denn auf die Christmas Games am 25. freuen sich alle NBA-Fans. Das ist für viele das Highlight mit den Playoffs. 4 Spiele in Folge, schöne Uhrzeiten, immer gute Spiele. Die Abmauer dieses Jahr, die bietet uns die NBA auch in diesem tristen Jahr. Ob wir die dann zu sehen bekommen, wird nochmal ein anderes Ding sein. Das wäre natürlich sehr schön, aber das müssen wir jetzt abwarten. Abwarten und Tee trinken, was sich da tun wird. Und der Sohn sagt, sie sind in Verhandlungen. Alba Berlin gewinnt das Top-Duell gegen Ulm mit 93-83. Alba, harte Woche, habe ich schon angesprochen. Dienstag, letzten Sonntag gespielt, in Frankfurt Dienstag dann gespielt. In Belgrad war es. Haben sie gewonnen, dann gegen Panathinaikos und Donnerstag verloren. Heute gewinnen sie dann. Das war das 4. Spiel in 6 Tagen. Das ist schon sehr, sehr hart gegen Ulm, die auch harte Wochen haben, spielen in der Eurocup. Auch bei ihnen sieht es sehr gut aus. Der Eurocup ist die Liga unter der EU-League, ein bisschen im Vergleich mit der Euroleague. Die haben unter der Woche gegen Unicaja gewonnen. Jetzt verloren gegen Alba Berlin ist natürlich nichts bitter, nichts peinliches. Frankfurt gewinnt mit 104-86 gegen Bayreuth. Eine riesen Überraschung. Bayreuth, die eigentlich gut in die Saison gestartet sind mit dem Sieg gegen Bayern, dann Riesenprobleme bekommen haben mit Corona. Die ganze Mannschaft war in Quarantäne und seitdem läuft es nicht mehr wirklich. Mal gucken, ob das kleine Dorf sich nochmal fangen wird. Sind auch ein Team, welches sehr vom Support eigentlich abhängig ist. Also haben sehr viel Support, erfahren sie da in ihrem kleinen, ich sage jetzt mal Dorf oder in der kleinen Stadt, was sie zu einer richtigen Festung heimmacht, das bleibt natürlich dieses Jahr aus. Dass man so gegen Frankfurt verliert, konnte man nicht mit rechnen. Bonn startet überragend, Telekom Baskets Bonn in die Halbzeit, in das erste Viertel, ins zweite Viertel. Bereits zur Halbzeit 13 Punkte Führung, dann verspielt man 7 Punkte nur in Viertel 3, 24 dann von der Konterseite. In Form von Bamberg und im letzten Viertel schließt man das. Ludwigsburg gewinnt erwartungsgemäß gegen Vechta mit 85-73. Kommen wir zu Darzheim, zu den Partien vom Freitag. Ich habe ja über die Partie von Labanauskas und von Menzel bereits gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Partie von Jones. Wayne Jones, der sich durchgesetzt hat gegen Thier mit 3-2, da hat zum Ende die Erfahrung durchgesetzt hier in einem Spiel, den wir sicherlich in den nächsten Jahren nochmal öfter sehen werden. Jamie Hughes, die 28. der Welt, geht mit 13-0 gegen Adam Hunt raus. Ich habe es bereits angesprochen, Adam Hunt sollte man was zutrauen. Er sieht die Zeit sehr gut aus und er ist wirklich im Flow. 13-0, 71er Average. Die Kehrseite der Medaille ist leider, dass Jamie Hughes so schlecht gespielt hat wie lange nicht mehr. 75er Average. Ganz schwache Partie von ihm. Kann sich hier nicht durchsetzen. Und Adam Hunt mit einem 91er, ich habe schon angesprochen, er befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Die hat er wirklich hier gezeigt, dass er sich in dieser guten Verfassung befindet. Wird für jeden Gegner gefährlich sein, aber Jamie Hughes ist auch sehr enttäuschend. Verliert damit einiges und könnte aus den Top 32 rausfallen. Dirk van Dijvenbode und Bradley Brooks, was war das für ein Duell? Bradley Brooks geht mit 2-0 in Führung in Sätzen. Legte Anfang los, wie du vorher war, im ersten Satz ein 110er Average, im zweiten Satz ein 90er, da liegt er 2-0 vorne und dann kommt Dirk van Dijvenbode zurück, 102 Average in Satz 3, 93er in Satz 4 und 94er in Satz 5. Am Ende hat Bradley Brooks in Satz 4 und 5 auch nur noch einen 80er Average gespielt. Bisschen enttäuschend. Aber auf ihn werden wir ihn ein Auge werfen. Ich habe es bereits in der Vorstellung gesprochen, der junge Mann ist 20 Jahre alt und mit seinen 20 Jahren Dirk van Dijvenbode einer der besten Spieler in diesem Jahr, der zu den Underdogs auf den WM-Favoriten zählt, so Paroli zu bieten und ihn beinahe rauszuwerfen, sagt schon so einiges über sein Talent aus und auf ihn dürfen wir uns im nächsten Jahr freuen. Für Dirk van Dijvenbode Pflichtaufgabe erfüllt, das war es ja wirklich, denn von Dirk van Dijvenbode dürfen wir mehr erwarten. Ja, wäre schade, wenn er bereits raus gewesen wäre. Dieses Jahr fliegen die Gesetzten wirklich sehr wenig raus. Und da kann man auch Henderson ansprechen, der gegen Cantlay Stewsets danach sagt, das war kein schönes Match, das war es ja wirklich nicht. Cantlay, der seine beiden Sätze mit 3-2 gewinnt, mit einem 79er Average. Hendo spielt einen 91er, hat bei jedem Satz, den er verloren hat, auch Setups liegen lassen. Hätte ein lockeres 3-0 werden können, war wirklich kein schönes Spiel, wie Hendo selber gesagt hat. Die Story der WM hat wohl wieder Paul Lim geschrieben. Paul Lim, ein Spieler aus Singapur, der zum 21. Mal dabei war, 1986, glaube ich, bei der BDO-WM die allerersten 9 Darts überhaupt geworfen hat, vor 2 Jahren bei der WM 2018, dann einen 9 Darter knapp verpasst hat, der hat den 8. verpasst gegen Gary Anderson. Die 9. Dart hat er verpasst und hier macht er das unmöglich möglich. Er liegt 2-0 hinten. Man dachte sich schon, ach, das könnte jetzt sehr zäh werden. Und dann Paul Lim break direkt im 3. Satz, geht 2-0 Führung, bringt das Ding dann durch. Im 4. Satz genauso, auch recht locker. Allerdings verpasst Luke Humphries Matchstart aufs Bullseye. Jamie Paul Lim kommt zurück und holt sich auch den 5. Satz und somit gewinnt er alle 3 Sätze und setzt sich gegen Luke Humphries durch, der am Ende auch ein bisschen platt wirkte. Ich habe schon oft angesprochen, Luke Humphries ist einer, der leider sehr Probleme hat mit seiner mentalen Einstellung, beziehungsweise hat oft mentale Probleme, nicht die Einstellung, aber hat ab und zu Angst, auf die Bühne zu gehen, sowas, also einfach nichts Schönes, wo man nur hofft, dass er immer rauskommt, denn er ist die 34 der Welt und wenn er diese Probleme besiegen kann, dass er nicht Angst hat, auf die Bühne zu gehen und so weiter, werden wir ihn noch viel weiter oben sehen. Er ist ein Generational Talent, wie man so schön sagt, er ist ein Generationstalent, auf welches wir immer ein Auge werfen sollten und hoffentlich kriegt er seine Probleme wirklich in den Griff, denn das wäre für die Darts-Familie, und es ist wirklich eine Familie, sehr schön, wenn wir so einen Spieler halten können und wenn so ein Spieler weiter seine Leistung bringt, halten wir ihn können, aber ob er nochmal angreifen kann. Er hat viel Geld verteidigt zu ab. Der hat, glaube ich, ein Achtelfinale erreicht vor 2 Jahren. Das Geld wird er in Rangliste verlieren und somit weiter zurückfallen hinter Gabriel Clemens unter anderem, der sowieso schon vor mir ist, habe ich gar vergessen. Aber auch vielleicht für Max Hopp wichtig, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Paul Lim auf jeden Fall die Geschichte der WM Carnival Rides, über den ich auch viele positive Worte verloren habe. Enttäuscht lässt ein Setdart, nee, lässt 3 klare Setdarts zum 1-1 liegen. Am Ende gewinnt James Wade 3-0. Die Samstagssession ist Steve Lennon gewinnt mit 3-1 gegen Daniel Larsson. Sehr schönes Spiel von Steve Lennon. Spiel am Ende 97 Average. Scotty the Hottie, wie er sich nennt, Rates gegen Matthew Campbell. Auch ein sehr starkes Match. Matthew Campbell, der Qualifikant aus Kanada, der auch an der Qs gut teilnehmen wird, verliert 3-2, lässt wichtige Darts zwischenzeitlich liegen. Ein Spiel auf hohem Niveau. Beide Spieler eine gute Checkerquote hatten, wo beide Spieler souveräne Scores hatten. Insgesamt 1280 gesehen und 41 140 Plus Aufnahmen. Sehr, sehr schönes Niveau, was sie da gesehen haben. Sehr schöne Darts. Einer setzt sich Scott Wales, ein großes Talent, durch. Kim Marbeck verpasst zum den Qualifikanten aus China ein Whitewash 3-0, 3-0, 3-0. Jetzt kommen wir auf das deutsche Match zu sprechen mit Beteiligung von Max Hopp. Das geht leider verloren. Im ersten Satz spielt Mervyn King ein Average von 110, lässt Max Hopp keine Chance, 3-0. Den zweiten Satz legt er ähnlich gut los, spielt am Anfang, glaube ich, wieder ein 105er Average, liegt 2-0 in Führung, verpasst 3 Setups. Max Hopp macht das aus, und 2-1, macht das 2-2 und dann checkt er fast die 142 zum Satzausgleich 1-1. Stattdessen nutzt Mervyn King seine Chance, haut den Dart rein zum 2-0. Max Hopp gewinnt dann den dritten Satz, wo Mervyn King, glaube ich, 2 Matchstarts liegen lassen hat, sofern ich es noch im Kopf habe. Den vierten Satz lässt Max Hopp leider Chancen aus und verliert den vierten Satz letztendlich mit 3-1. Hier hat sich der bessere Spieler, wie ich sagen würde, durchgesetzt. Das muss man so knallhart sagen. Es war kein schlechter Auftritt vom Maximizer, allerdings auch kein überragender Auftritt. Für mich leider keine richtige Weiterentwicklung in diesem Jahr vom Maximizer zu sehen. Er ist immer noch 24 Jahre, deswegen möchte ich ihn dafür nicht kritisieren. Nichtsdestotrotz würde ich mir einfach mal gerne erhoffen, dass wir vom Maximizer irgendwann eine starke Entwicklung sehen, dass er wieder den Schritt zurück in die Top 32 macht, denn da gehört er letztendlich hin. Vom Niveau, vom Talent und alles drum und dran, was dazugehört rund um Max Hopp, dass er wirklich dahin gehört. Und deswegen hoffe ich, dass wir ihn langfristig da wieder sehen. Für mich, wie gesagt, leicht enttäuschend, dass er bereits hier rausgeht. Das soll kein Disrespect an Mervyn King sein. Sicherlich ein grandioser Spieler, hat er hier gezeigt. Und für den Top 16 Platz sollten wir ihn auf dem Schirm haben. Und mal gucken, ob es er schaffen wird, in die Top 16 einzuziehen. Ich erwarte das von ihm. Auf das Bracket können wir auch noch kurz zu sprechen kommen. Das macht mein Argument mit Top 16 mir zunichte, denn der nächste Gegner wird Jose de Sousa sein. Der hat Max Hopp ja bereits in diesem Jahr besiegt. Deswegen hatte ich da auch Hoffnung. Ist am Ende leider nicht der Fall. Max Hopp, muss man einfach sagen, dass Mervyn King hier aktuell in einer sehr guten Verfassung sich befindet. Mervyn King von Januar, also Anfang des Jahres, hätte Max Hopp sicherlich aus dem Weg geräumt. Hatte ihn ja schon bei der WM aus dem Weg geräumt. Deswegen schade, dass ihn in so einer Verfassung erwischt. Für Max Hopp leider eine Außenrunde 2. Er hat gesagt, dieses Jahr hat er nicht große Erwartungen. Ab nächstem Jahr möchte er groß angreifen. Und darauf dürfen wir uns dann sicherlich auch freuen, wenn er sagt, ab nächstem Jahr möchte er groß angreifen. Leider hat es hier nicht gereicht. Für einen anderen deutschen Spieler hat es allerdings gereicht. Für Nico Kurz, um den ich mir zwischenzeitlich Sorgen gemacht habe. Den ersten Satz gewinnt er recht souverän. Den zweiten Satz lässt er sich abnehmen, trotz der sehr, sehr wichtigen Chancen auf Doppelverpasser. Den dritten Satz macht er locker im 134er Checkout im Satz. Am Ende 11 von 32 auf Doppel nur gemacht. Es sah anfangs sehr schlecht aus. Zum Ende hat sich Doppelquote sehr gefangen, setzt sich gegen Andy Hamilton recht locker durch. Das Match lag ihm nicht wirklich. 88er Average hört sich nicht grandios an. Da darf man einfach nicht vergessen, dass Andy Hamilton auch genau der Kontrapart zu Nico Kurz war. Nico Kurz, einer, der sehr gerne den Rhythmus mitnimmt, wenn ein Spieler schneller wirft. Andy Hamilton wirklich einer, der sich für jeden da sehr, sehr lange Zeit lässt. Und das lag ihm nicht wirklich. Am Ende war es ein Sieg, worüber wir uns als Deutsche sehr freuen können. Und es sagt auch schon einiges aus, dass Nico Kurz und Andy Hamilton, der immer noch eine Tourcup besetzt, der immer noch auf dem Weltranking auf 92 ist, mal ganz locker aus dem Weg räumt. Also da können wir wirklich sagen, wir haben hier ein großes Talent und mal gucken, ob sich dies ja bei der Q-School die Tourcup sichern kann. Auf wen er jetzt treffen wird, werden, denke ich mal, hier die meisten wissen. Es wird Gabriel Clemens sein am Dienstag. Auf das Duell kommen wir dann die nächsten Tage zu sprechen, aber das wird sehr erfreulich für uns. Und ich denke mal, das wird sehr schön zu sehen, dass wir bald ein deutsches Duell haben und damit einen deutschen Spieler in Runde 3, der auf Peter White treffen wird. Ja, undankbarer Gegner, allerdings ist es jetzt einfach mal so. Und ich denke mal, da müssen wir als Deutsche einfach mal durch. Aber immerhin haben wir in Ruhe die deutschen Spieler in Runde 3. Aber ich glaube, wer es sein wird, sprechen wir nochmal anders drüber. Andy Bolton hat Data Hetman mit 3-1 besiegt. Das war die zweite Qualifikantin, die zweite Frau, wo er hat im Interview nach dem Spiel gesagt, wäre er auf der Couch gewesen, hätte er auch zu Data Hetman gehalten. Und ich habe in den dritten Satz Ich meine natürlich eine verdiente Niederlage, da war Andy Bowden schon der klar bessere Spieler. Britt Heldman, eine, die zum zweiten Mal Ally Pally war, mittlerweile auch schon 61 Jahre jung. Für mich auch nicht unbedingt die zweitbeste Frau. Da würde ich sagen, dass Suzuki und vorhin Sherbrooke unter anderem noch eine Stufe über sie sind. Hat sie im Qualifier durchgesetzt, deswegen auch verdientermaßen da. Aber ich glaube nicht, dass sie die zweitbeste Frau auf diesem Circuit ist. Mal gucken, ob sie Q-School mitspielen wird. Das erwarte ich auch nicht unbedingt. Denn ich glaube, sie hat nicht unbedingt die Ambition, eine Profispielerin zu werden. Trotzdem, Chapeau, 80er Average gespielt. Hätte sie vielleicht gegen einen oder anderen noch einen Einsatz mehr mitgenommen. Am Ende ist es so, Ryan Murray hat Van Gerven auch Paroli geboten. Allerdings macht Van Gerven das am Ende mehr als locker. Spielt eine 109er Average. Er meldet sich zurück. Den ersten Satz gewinnt er recht locker mit 3-0, im zweiten verliert er 3-2, den dritten gewinnt er 3-1 und beim vierten lässt Ryan Murray zwei Darts auf Doppel liegen, um damit in den fünften Satz zu gehen. Van Gerven zuvor auch schon zwei oder drei klare Matchdarts verpasst, drei Stück sind es gewesen. Ryan Murray verpasst nur zwei Setdarts und die haben sein Ende bedeutet. Van Gerven macht das Ding klar. Van Gerven steht in der nächsten Runde der WM mit einem 109er Average. Und für alle, die gesagt haben, man sollte ihn nicht auf der Rechnung haben für die WM, haben wir eine kleine Peitsche bekommen. Tellekes trifft morgen auf Nick Kenny. Auch eine sehr interessante Partie. Zwei junge Spieler, beziehungsweise mit Dirk Tellekes haben wir einen Spieler, der erst 25 Jahre alt ist, aus den Niederlanden, ein weiteres Talent aus den Niederlanden. Könnte man denken, haben wir schon einige, stimmt auch, da kommen einige nach. Und Nick Kenny, einer der 27 Jahre ist, sprich zwei, die auch ihre Tourcard in diesem Jahr gewonnen haben, zwei Talente, sehe ich beide auf Augenhöhe. Low haben wir gegen Gorbunov, das sollte ein recht gutes Spiel für Low werden. Der erfahrene Engländer, der sich auch erst dies eine Q-School geholt hat, eine Tourcard geholt hat am ersten Tag der Q-School. Matthew Edgar gegen Colvin Hoover, die jedes European Tour Event, beziehungsweise vier oder drei European Tour Events jetzt schon gespielt, jedes Mal sich ins Viertelfinale gespielt, spielt sehr gute Darts, sehe ich im Vorteil gegen Matthew Edgar, den wir natürlich alle wegen seinem Kanal lieben. Und dann haben wir das niederländische Duell Van der Voort gegen Ron Molenkamp und da sehe ich kaum Chance für Ron Molenkamp und denke, Van der Voort räumt ihn raus. Am Sonntag in der Abendsession haben wir den Martin Klärmacker gegen Carlsen. Auch das sollte eine recht einfache Sache werden für Klärmacker. Auch was er imstande ist zu spielen, da geht fast das gleiche wie für Covenhoven. Zwei sehr generational Talents aus den Niederlanden wieder. Was da alles nachkommt, ist schon sehr stark. Ryan Michael gegen Keegan Brown wird ein sehr interessantes Match gegen Brown, der dieses Jahr sehr schwach Dart spielt, sich nicht mehr in Top 32 befindet, sondern nur auf 35 gegen Michael. Großes Talent aus England, beziehungsweise ein sehr talentierter Spieler, traue ich die Chancen zu. Wenn alles normal läuft, macht das Keegan Brown allerdings. Vielleicht geht da was für den Außenseiter. Dann haben wir zwei sehr interessante Partien. Wir haben Jeffrey Deswan gegen Ryan Searle, denn ab jetzt gehen alle, nach dem Match sind alle Begegnungen der 64. Finale weg. Jetzt gehen wir in den 32. Finale. Jeffrey Lisson, auch ein sehr, sehr schwaches Jahr gehabt, trainiert sehr viel mit Raymond von Barneveld, wie man gehört hat, gegen Ryan Searle. Ich sehe für Ryan Searle Pro Tour Sieg, sehr guten WM-Auftakt. Bei jedem Major nicht dabei gewesen unbedingt, aber wenn er dabei gute Leistung bracht, Lisson kann man natürlich das gleiche fast behaupten. Der Pro Tour Sieg fehlt allerdings, die Konstanz fehlt mir und deswegen sehe ich Ryan Searle hier leicht vorne in diesem Duell. Allerdings, Dissouan hat eine goldene Zukunft vor sich. Und dann haben wir noch ein sehr interessantes Duell. Wippe John Henderson, der mit seinem eigenen Spiel nicht zufrieden war, gegen Johnny Clayton am Sonntagabend. Und da sehe ich den Waliser Johnny Clayton vorne aufgrund seiner aktuellen Verfassung. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.